Gut, wir müssen irgendwann anfangen, Sven.
Andi, ich bin dafür, wir fangen jetzt an.
Jetzt?
Jetzt fangen wir an.
Ich bin dafür, dass wir jetzt anfangen.
Was steht auf unserer Agenda?
Auf unserer Agenda steht ein Hörerbrief, ein ganz, ganz netter Hörerbrief aus der Ostalb.
Oh.
Von der Ostalb?
Okay. Von dem hast du mir gar nichts erzählt. Ja, hau raus.
Also, wir haben einen ganz wunderbaren Hörerbrief bekommen von der Anja.
Hallo Anja.
Von der Reiseberatung Bopfingen. Und Bopfingen ist eine kleine Stadt in der Ostalb oder auf der Ostalb. Das muss jetzt die Anja nochmal schreiben. Die hat uns einen ganz, ganz netten Brief geschickt, den ich einmal vorlesen möchte. Darf ich?
Selbstverständlich.
Hallo Andi und Sven. Sogar unsere Namen in der richtigen Reihenfolge.
A kommt nun mal vor S. Das ist der einzige Grund.
Hallo Andi und Sven, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu, Augenzwinkern-Emoji. Ich höre euren Podcast total gern und verfolge die Themen immer neugierig. Vor allem die letzten Folgen mit Faber und Klug zur Lage und Zukunft von Reisebüros fand ich sehr spannend. Achtung, jetzt wird's geflügelt. Ein lachendes Emoji daneben. Wohin die Reise für uns Touristiker geht, ist aktuell ein echter Krimi. Normalerweise kennen wir unsere Ziele aus dem FF, doch viele von uns blicken derzeit ratlos zum Horizont. Ich sehe mit meinem virtuellen Büro entgegen der aktuellen Meinung optimistisch in die Zukunft. Es wird immer neue Wege geben. Die Reisebranche kommt zurück, wenn auch ganz anders als zuvor. Manchmal bringen solche Schockmomente Neuerungen hervor, die längst überfällig waren. Lasst euch nicht von Miesepetern die Freude am Quatschen verderben. Ich weiß selbst, wie viel Enthusiasmus in der Erstellung eines Podcasts steckt. Derzeit sind wohl alle etwas dünnhäutig. Mehr von euch, Ausrufezeichen. Liebe Grüße von der Ostalb, Anja. Ich habe mit Anja schon kurz Kontakt gehabt, habe mich bedankt, auch in deinem Namen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch mein Dank wert. Danke für die netten Worte, liebe Anja, und ich bin auch sehr froh, dass du so optimistisch in die Zukunft schaust.
Ich meine, das war ja auch die Aussage, die so getroffen worden ist, oder? Also sie sagt, dass der Tourismus überleben wird. Natürlich wird der Tourismus überleben, wir werden immer reisen, aber halt in einer anderen Form. Und ich glaube, das war ja die Aussage, die Delf Haber und Martin Klug auch getroffen haben. Man muss sich halt nur auf diese neue Form einstellen. Und da hat sie vollkommen recht.
Naja, es gibt keine neue Form, ne? Man muss sich nicht nur einstellen, man muss sich was einfallen lassen. Kreativ.
Ja, neu definieren, ja klar. Ja.
Ja. Das wird sicher nicht jedem leicht fallen. Das ist auch nicht leicht, denke ich. Ja. Aber jetzt ist auch wirklich vielleicht ein ganz guter Moment gekommen, wo man sich wirklich auch neu positionieren kann und neue Dinge tun kann. Ja.
Und ich finde es schön, dass sie so optimistisch ist. Und ich drücke beide Daumen ganz fest.
Beide Daumen ganz fest. Ich auch. Also lieben Dank an Anja.
Und so viel Miesepeter hatten wir gar nicht, oder?
Nee, ein paar, aber nicht so
viele. Aber mehr positive, komm.
Ja.
Das ist schon mal sehr gut.
Dann habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut über eine Textnachricht, die ich bekommen habe aus Australien.
Oh, unser Freund aus Australien?
Ja, wir haben das Rätsel gelöst, wer uns in Australien zuhört. Ich hoffe, es bleibt nicht bei der einen Person. Es ist auch jemand, den ich kenne, muss ich gestehen. Und ich hätte auch früher drauf kommen können.
Du hast mal wieder einen Freund vergessen von dir.
Dass der in Australien ist. Das ist mein alter Freund und Kollege Peter Stollei. Oder wie meine Kollegen in China ihn immer genannt haben, Peter Stolli, der gute alte Peter aus dem schleswig-holsteinischen Husum, mit dem ich vor vielen, vielen Jahren zusammen in China gearbeitet habe, der eigentlich in der Hotellerie in China eine absolute Legende ist. Der
das war der in Kashgar?
Unter anderem in Kashgar. Peter hat viele Hotels in China geleitet und hat wirklich auch in der chinesischen Hotellerie, weil er dort so lange gearbeitet hat, wirklich einen ganz, ganz großen Fußabdruck hinterlassen. Und Peter hat uns diese Nachricht geschickt, die ich jetzt zumindest teilweise einmal kurz abspielen möchte, wenn ihr mir die Geduld schenkt, liebe Zuhörer. Also, hier die kurze Nachricht von Peter.
Moin, 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 moin. Oder soll ich sagen, good day, good day, good day. How are you doing, mate? Ja, hab euren Podcast angehört. So schicke ich euch eine Message hier von Australien, weil wir sind auf Motorradtour. Und wir sind auf dem Weg im Hinterland und dann Tableland, Inland. Wir dürfen nicht aus Queensland raus. Zu eurem Podcast, ich finde den einfach klasse. Ein bisschen Spaß muss dabei sein, finde ich ganz gut, wie ihr das macht. Und den letzten Bericht, der hat sehr gut. Und ich stimme mit dem hundertprozentig überein in allen Sachen mit dem Tourismus. Ich finde es gut, macht weiter so. Und ich höre mir das immer fürs erstens morgens an. Höre ich mir doch meistens an, abends zum Einschlafen. Oh, ne, zum Interessanten. Halt doch voll, ja, was Falsches, ne? Na, Spaß muss dabei sein. Alles klar, ich wünsche dir was. Mach's gut und macht weiter so. Australien, des Grüßen. Tschüss.
Ja, moin, 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 lieber Peter. Wir senden dir allerbeste Grüße nach Queensland. Du bist auf dem Motorrad unterwegs, wie wir hören, und du hast mir ein paar schöne Bilder geschickt. Schön, dass du uns zuhörst. Schön, dass du unser Nummer-1-Fan in Australien bist. Wohlgemerkt bist du scheinbar auch unser einziger Moment. Aber empfehle uns gerne weiter an alle deutschsprachigen Touristiker, die du in Australien kennst. Ich bin dir sehr dankbar. Und wir schnacken bald mal wieder, lieber Peter, ne?
Das war der dir deutsches Bier mitten in Kaschgar organisiert hat, oder?
Genau.
Ah, so Freunde muss man haben.
Der Wunder-Peter. Flensburger und Bommerlunder und was weiß ich nicht alles. Viele schöne Erinnerungen. Peter und ich haben sogar eine Zeit lang in Peking zusammengelebt, im selben Hotel. Ich habe ja viele Jahre im Hotel gelebt und Peter war mein Zimmernachbar.
Ah, okay, da war er auch noch nicht direkt.
Ja, wir haben eine Zeit lang für dieselbe Hotelkette gearbeitet.
Ganz okay. Genau. Ja.
Ja.
Cool. So. Viel Spaß in Australien noch, lieber
Peter. Ja, alles Gute, Peter. Wieder. Danke für die nette Nachricht und bis bald. Ja. Ja, was haben wir denn heute für ein Thema, lieber Sven?
Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich ein Rezept über Bibeles-Käse hier vorstellen werde. Und ja, du verdrehst die Augen, aber du hast es an die Spitze getrieben. Und jetzt bleibt dieses Thema erstmal an der Spitze.
Mich stört nicht der Bibeles-Käse, sondern dass du was vorliest.
Ich lese es nicht vor. Ich will nur allen Hörern noch mal zeigen, dass es sich tatsächlich um eine Quarkspeise handelt. Denn ich möchte vorlesen ein Rezept, was bei 4 Bewertungen 5 von 5 Sternen bekommen hat, auf einer Webseite, die mit Kochen zu tun hat.
Auf einer Webseite, die was?
Mit Kochen zu tun hat.
Das klingt sehr ominös. Irgendeine Webseite, die mit Kochen zu tun hat.
Es war übrigens gar nicht so einfach, eine gute Bewertung für Bibeles-Käse zu bekommen. Der erste Treffer, glaube ich, wenn man das bei Google eingibt, der hatte nur 2,5 von 5 Sternen. Und dann dachte ich, dieses Gericht wird unseren Hörern nicht gerecht. Also, man nimmt Speisequark und da gönnen wir uns was. Wir nehmen den 20-prozentigen. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Schnittlauch, ein bisschen Sahne, Salz, Pfeffer, fertig. Mehr ist da nicht. Das kann jeder innerhalb von 5 Minuten selbst zu Hause machen. Selbst ich könnte das.
Wo hast du denn dieses Rezept gefunden?
Darf ich Webseiten sagen?
Nein, darfst du nicht.
Wir stellen das auf Instagram. Können wir das auf Instagram stellen? Komm, wir stellen das auf Instagram. Das ist am Donnerstagmorgen auch auf Instagram.
Na gut.
Rezepte zum Nachkochen. Falls das mit dem Tourismus nicht klappt, gehen wir in die Gastronomie.
Ich sag trotzdem einfach mal danke, Sven, dass du uns dieses Rezept vorgelesen hast.
Ja, gerne.
Du hast dir wahrscheinlich einfach nur das Rezept ausgesucht, welches deiner Definition eines Bibeles-Käses am nächsten kommt.
Ich habe 3 verglichen und habe das genommen, was ich persönlich am liebsten nachkochen würde.
Also was deiner Definition eines Bibeles-Käses am nächsten kommt. Ich appelliere an alle Schwarzwälder, uns Rezepte für Bibeles-Käses zu schicken, so wie sie von Großmutter früher gemacht wurde, der Bibeles-Käse. Okay, bitte, liebe Schwarzwälder, wir müssen Sven beweisen, dass er Unrecht hatte. Okay?
Ja, gerne, versucht's.
Also, ihr könnt uns schreiben auf Instagram per Direct Message unter hin-und-weg-podcast oder über unsere Facebook-Seite hin-und-weg-podcast ohne Unterstriche, ein Wort, hin-und-weg-podcast. Schreibt uns gerne eure Bibeles-Käse-Rezepte. Wir treiben diesen Bibeles-Käse wirklich an die Spitze. Und wenn es bis Folge 30, 40 oder 50 ist. Okay?
Wir werden Hörerbriefe erhalten. Also ich kriege jetzt schon so aus meinem Umfeld so ein bisschen, hey, lass das Thema doch mal so langsam auf sich ruhen.
Jetzt erst recht.
Jetzt erst recht, genau.
Wir haben uns eine obskure Milchspeise aus dem Schwarzwald ausgesucht. Von allen Dingen, die wir uns hätten aussuchen können. Na gut.
Ja, genau, sehr gut.
Können wir trotzdem zum Thema kommen? Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz.
Lieber Andi, die letzten Serien waren ein bisschen schwerer, oder? Es ging dreimal um Covid-19, es ging dreimal um die Pandemie aus verschiedenen Sichtpunkten. Und es war schon ein bisschen schwer. Ich bin froh, dass wir heute ein leichteres Thema haben.
Wir werden auch mit unserem heutigen Gast sicher über Covid-19 reden und wie die Arbeit in dieser doch so schwierigen Zeit sich darstellt. Wir haben einen Gast, der sehr interessant ist, der sehr anders ist als unsere Gäste bisher. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Aber ich glaube, bevor wir Sie vorstellen und hinzunehmen in unser Gespräch, gibt es so ein paar Begrifflichkeiten zu klären, glaube ich. Also der Gast, den wir heute haben, ist Reiseblogger und fällt eigentlich auch im weitesten Sinne unter den Begriff Influencerin. Da ist sie sehr bekannt, ist sie auch sehr erfolgreich, vor allem in der Reisebranche. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, warum PR- und Marketingagenturen wie ihr mit Bloggern und Influencern zusammenarbeiten. Also die klassische Arbeit, Zusammenarbeit mit der Presse stellt sich ja für euch im Rahmen von Pressereisen, Pressemitteilungen etc. dar. Was ist denn so die Zusammenarbeit, die ihr mit Bloggern und Influencern habt? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
Vielleicht sollte ich damit anfangen, erstmal den Begriff Pressereise oder Influencerreise zu erklären.
Ja,
das heißt, unsere Kunden sind ja Destinationen, Städte.
Fremdenverkehrsämter, ne?
Ja, oder ein touristisches Produkt, kann ja auch eine Airline sein oder ein Hotel. Und wir laden ja Journalisten oder Influencer auf eine Reise ein, um dieses Produkt näher kennenzulernen. Mhm. Und das nennt man dann Pressereise. Natürlich in der Hoffnung, dass die Journalisten oder die Influencer danach positiv darüber berichten. Wir wollen uns natürlich auch immer von der besten Seite zeigen. Aber wir haben auch Meinungsfreiheit, also wir haben da auch keinen größeren Einfluss. Wir redigieren danach keine Texte mehr, wir lesen die nicht nochmal vor der Veröffentlichung, sondern die Journalisten können dann schon schreiben, was sie wollen, und auch die Influencer können das machen.
In der Regel ist es aber so, ganz kurz, dass die Journalisten, die auf Pressereisen gehen, die werden eingeladen von den Destinationen,
genau.
Also von den Fremdenverkehrsämtern, ja, oder von den Airlines, die ein Produkt vorzustellen haben, eine neue Route oder sonst was. Die werden eingeladen, das heißt, die zahlen dafür nichts. Die kommen sozusagen in den Genuss einer, in Anführungsstrichen, kostenlosen Reise.
Genau.
Und es wird im Gegenzug erwartet, dass darüber geschrieben oder berichtet wird.
Genau. Aber das darf man sich keineswegs wie Urlaub vorstellen. Also die Tage fangen schon meistens morgens um 8 Uhr an mit Abfahrt vom Hotel, und ja, je nachdem, in welcher Destination es ist, gehen die auch bis 23 Uhr nachts. Also das ist definitiv, die Tage sind sehr, sehr vollgepackt, weil man natürlich möglichst viele Sehenswürdigkeiten unter einen Hut bringen möchte. Obwohl ich natürlich auch immer dafür plädiere, mal einen Nachmittag frei zu haben für die Journalisten, damit die auch auf eigene Recherche gehen können. Wo ist der Unterschied zwischen klassischen Journalisten, möchte ich sie jetzt mal nennen, und Influencern? Influencer, also der Hauptgrund ist sicherlich, Influencer produzieren sehr viel schneller als schreibende Journalisten. Also das ist schon der Fall. Meistens, wenn wir mit Influencern auf einer Reise waren, ist es eine Woche danach, wenn nicht sogar noch am selben Tag, geht es dann online und kann von den Followern des Influencers dann gesehen werden. Bei schreibenden Journalisten, ja, kann es mal bis zu 6 Monate dauern, bis so ein Artikel erschienen ist.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, es kann auch sein, dass ein Journalist immer wieder produziert. Das haben wir erlebt damals, als ich, beziehungsweise meine Firma, als wir noch Kunden bei dir waren, ne? Beziehungsweise als wir sehr eng...
Sie sind es noch, ne?
Ja. Als wir im Rahmen von Pressereisen sehr eng zusammengearbeitet haben, war es ja manchmal so, dass Journalisten 6, 8, 10, 12 Monate später noch produziert haben. Und wenn das freie Journalisten waren, mit denen ich eigentlich am liebsten zusammengearbeitet habe, weil die halt immer wieder produziert haben und ihre Berichte sehr, sehr weitreichend verkauft haben an verschiedene Publikationen. Ja, also das sind also Pressereisen, die organisiert. Findest du es schwieriger, mit Bloggern, Influencern zusammenzuarbeiten oder anders? Oder also Influencer haben ja manchmal den Beruf ein bisschen, den Ruf ein bisschen schwieriger zu sein, ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen mehr Allüren zu haben?
Es ist natürlich anders. Also definitiv ist es anders. Ich glaube, wir müssen uns, Influencer sind ja noch, ich sag jetzt mal, relativ neu. Sie gibt es vielleicht so seit 5 Jahren. Arbeiten wir mit Influencern zusammen. Sie wollen halt andere Schwerpunkte setzen. Also für die ist halt das Bild sehr, sehr wichtig. Für Journalisten ist es sehr viel wichtiger, interessante Interviewpartner zu bekommen und Ansprechpartner vor Ort. Da ist das Bild vielleicht nicht ganz so wichtig. Influencer muss man wirklich den Tag so planen, dass man an einem schönen Spot ist, wenn die Lichtverhältnisse halt gerade am besten sind. Also deswegen ist es einfach ein bisschen anders zu organisieren, schwieriger, schlimmer, Allüren. Ja, mein Gott. Wir reisen in Gruppen von 6 bis 8 Influencern oder Journalisten und wie wir im Rheinland sagen, da bin ich groß geworden, jeder Jeck ist anders. Ja, ist halt eine Gruppenreise. Man weiß, man reist 4, 5 Tage miteinander und geht danach aber auch wieder auseinander. Also das lässt sich alles immer aushalten.
Also ich bin keine PR-Agentur. Ich habe aber vor ungefähr 10 Jahren mal wirklich selbst ganz hands-on in China eine Pressereise organisiert mit internationalen Journalisten. Sind wir durch verschiedene Hotels unserer Hotelkette getingelt und ich fand das sehr schwer. Ich habe die auch direkt betreut. Ich bin mitgereist und habe Rivalitäten zwischen den Journalisten mitbekommen, die teilweise sehr ausgeprägt waren. Auch relativ hohe Ansprüche an die Reise, wo auch die Hotels sehr, sehr, sagen wir mal so, sehr, sehr gut genutzt wurden und also von relativ hohen Wäscherechnungen etc. und Minibarrechnungen. Also es sind bestimmte Erwartungen, die da auch mitkamen, zumindest bei den klassischen Journalisten. Ich hatte damals keine Blogger dabei, da war das überhaupt noch kein Thema, Blogger, Influencer auf Pressereisen zu schicken. Aber das ist heute sicher sehr anders. Also ich kann das so ein bisschen entkräftigen, dass das nur die Blogger und Influencer sind, die vielleicht höhere Ansprüche haben. Ich habe das durchaus am eigenen Leib, also auf der allerersten Pressereise, die ich wirklich ganz, ganz allein und selbst betreut habe, auch schon ganz anders kennengelernt.
Ja, sicherlich. Also das ist halt Journalisten, ja, also ich will jetzt hier mal ganz kurz eine Lanze für die Journalisten brechen. Also die leben halt davon, ne? Und ja. Die reisen, um zu schreiben zu können, um Geschichten zu finden. Und es ist Arbeit. Also das darf man wirklich, wirklich nicht vergessen. So eine Pressereise, du kennst sie selbst aus China. Die dauern dann auf Fernreise dauern sie ja mindestens immer so eine Woche, sonst lohnt sich das Ganze ja nicht.
Ja, manchmal sind sie auch kürzer.
Ja, schon meine kürzeste war mal 2 Nächte für eine Pressereise. Das ist Fernstrecke. Das war schon sehr anstrengend. Aber ja, die leben halt davon und reisen viel und ja, da ist es dann halt ärgerlich, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und dann kann man den Unmut manchmal auch verstehen.
Ich denke, der Schlüssel zu einer guten Pressereise ist, dass sie gut betreut ist, dass man gute PR-Leute dabei hat. Ich denke, eine gute Betreuung ist wirklich der absolute Schlüssel zu einer guten Pressereise. Ich habe da mit euch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr habt unsere Pressereisen immer sehr gut betreut.
Also definitiv, wir sehen es ja. Also ich habe jetzt ein paar Jahre Erfahrung und wir sehen, dass wenn jemand von uns mitfährt, dass die Qualität der Artikel besser wird und dass es auch vor Ort weniger, ich sag jetzt mal, Diskussionen gibt oder Ungereimtheiten. Ja. Weil wir können ja dann schon, wenn wir mitfahren, können wir halt vor Ort nochmal eingreifen und zwischen Reiseleiter und den Journalisten oder den Influencern vermitteln. Das ist dann meistens doch immer sehr, sehr hilfreich. Ja.
Die Befindlichkeiten unterwegs sind am besten durch einen PR-Manager betreut, als rein durch einen lokalen Reiseleiter, der sich vielleicht auch nicht in die Sicht eines Journalisten versetzen kann, sondern der normale Touristen gewohnt ist und eben nicht Journalisten und ihre Ansprüche, die andere Fragen stellen, die andere Dinge sehen wollen. Ja, und dadurch ist eine gute Betreuung, denke ich, einfach unabdinglicher.
Das ist definitiv eins der Hauptprobleme, dass sie auch denken, dass man das normale touristische Programm abspulen kann, wie mit deutschen Touristen. Aber das ist ja meistens wirklich nicht so, sondern die Journalisten stellen viel mehr Fragen, wollen viel mehr wissen, also brauchen wirklich Jahreszahlen, die gesichert sind, die sie abdrucken können. Ja, das muss schon passen und stimmen.
Ich bin sehr gespannt, was unser heutiger Gast zu diesen Themen sagen wird.
Ja, eine unserer Lieblingsinfluencerinnen, kann man fast sagen. Wir haben sie immer sehr, sehr gerne mit dabei und wir reisen auch immer sehr, sehr gerne mit ihr. Und ich bin gespannt, was sie heute zu sagen hat.
So, sie ist eine der vielseitigsten, aber auch profiliertesten Reisebloggerinnen, Fashionistas und, ja, sagen wir es, Influencer in Deutschland. Sie ist aber auch eine der ungewöhnlichsten und interessantesten Persönlichkeiten der deutschen Bloggerlandschaft. Und wir, Sven und ich, sind begeistert, dass wir sie als Gast hier bei Hin und Weg für uns gewinnen konnten und dass ihre Reputation für uns ein ganz kleines bisschen aufs Spiel setzt. Ladies and Gentlemen, die Macherin hinter I Heart Alice und dem Bunbau-Channel auf YouTube, Alice Wen. Alice, herzlich willkommen bei Hin und Weg.
Hallo Alice. Hallo, man sieht jetzt nicht, wie rot ich geworden bin. Das ist ganz... Oh, ich habe so viele Schmeicheleien direkt.
Hast du das nicht so häufig? Echt nicht? Glauben wir dir gar nicht. Nee.
Und das ist erst der Anfang.
Single, Homeoffice, you know. Ich kriege nicht so viel Kontakt mit anderen Leuten gerade momentan. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Komplimente her damit.
Deswegen bist du jetzt bei uns.
Ja, genau, damit ich mit irgendjemand reden kann. Nicht mal nicht dem Postboten.
Das ist lieb von dir. Ja. Das Bloggerleben ist vielleicht gerade ein bisschen einsam, ne? Du kommst ja wahrscheinlich nicht so dazu, unter Leute auf Reisen und so weiter, wie eigentlich die meisten von uns. Wie sieht denn dein Alltag im Moment so aus als Bloggerin, als Autorin, als Fotograf? Wie verbringst du deine Zeit im Moment so, wenn ich fragen darf?
Ach, ein bisschen eintönig gerade. So, ich bin irgendwie, also ich meine, ich stehe auf, tue meine Zähne putzen, ziehe mich nicht mal um, im Pyjama bleibe ich den ganzen Tag und schaue einfach, okay, ein paar Bilder bearbeiten, die ich eh schon mal bearbeiten wollte und so, oder ich gehe für einen Spaziergang raus und dann komme ich wieder. Vielleicht kann man ja mit den Nachbarn im Treppenhaus mal kurz reden. Aber nee, eigentlich momentan sehr monoton im Vergleich natürlich zu dem, was ich eigentlich gewöhnt bin. Und ich vermisse es sehr. Auch so irgendwie den Kontakt zu den Menschen, das muss ich schon sagen, und einfach aus Abenteuer, neue Gerüche, neue Länder, neue Klänge, alles Mögliche, also ist ein bisschen langsam, aber ich glaube, das ist auch irgendwie das Gute momentan, ich lerne so ein bisschen Entschleunigung und es tut gut letztendlich, habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt.
Das heißt, du machst auch Dinge, für die du sonst vielleicht keine Zeit hast?
Ja, schlafen, Netflix-Serien, ganz viel.
Was läuft denn bei dir auf Netflix?
Oh, alles Mögliche, von Mystery-Serien bis ganz simple Reality-Shows, alles Mögliche, von wirklich Queer Eye bis, was ist als Umbrella Academy, Dark, alles. Also irgendwie gefühlt.
Bestimmt auch diese Tiger King Serie, die wir alle während der Pandemie geguckt haben, oder?
Nein. Das habe ich mir nicht angetan. Ich weiß nicht, sehe das natürlich durch Social Media und Co. und der ganze Hype und ich war so, will ich mir das anschauen? Nee. Manchmal springe ich später auf so Trendzüge, aber manchmal auch lasse ich es einfach sein. Ich kann mir gut vorstellen, wieso der Hype da ist, aber irgendwie spricht mich das nicht an.
Also ich habe Tiger King auch noch nicht gesehen. Mehrmals auf der Netflix, auf der Hauptseite, wenn man da mit der Maus dann auf die Trailer geht, also auf die Seiten, dann kommt ja der Trailer. Und jedes Mal, wenn ich den Hauptprotagonisten sehe, dann muss ich ein bisschen an Sven denken. Der sieht so ein bisschen aus wie Sven mit...
jetzt, wo du sagst.
Mit so einer Manta-Matte und blondierten Haaren. Und dann sage ich mir, nee, den sehe ich einmal in der Woche beim Podcast. Den muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
Das wollen wir, ja, gut, verständlich. Ja.
Und ich habe auch schon gehört, dass Sven jetzt einen Antrag eingereicht hat, sich Tiger zu adoptieren. So kleine weiße Tiger.
Oh ja, dann vielleicht.
Ich stelle keine Anträge, ich mache einfach. So sieht's aus.
Du machst einfach. Okay, ja. Gut.
Der hat in Las Vegas bei Siegfried angerufen.
Genau.
Hat sich auf den Nachlass von Roy beworben.
Dann möchte ich auch bitte einen ganz süßen Tiger-Baby-Account haben, weil das vielleicht tut auch ein bisschen Zeit.
Für Influencer bestimmt, so ein Tiger-Baby, kann man ganz, ganz viele Fotos machen total. Und hochladen.
Ja, finde ich
toll. Läuft dann bestimmt.
Ja. Gutes Image.
Ja.
Image-Ding.
Ja.
Aber sag mal, Alice, ich habe jetzt mal eine ernsthafte Frage. Du schreibst, du filmst, du fotografierst, du über Reisen, über Mode, über Essen, über Lifestyle, das machst du alles multimedial. Du hast eine riesen Bandbreite an Themen, die du aufarbeitest. Und meine erste große freche Frage, wie würdest du meiner 75-jährigen Mutter dich und deinen Job in 3 Sätzen erklären.
Okay. In 3 Sätzen. Vielleicht kriege ich sogar in einem Satz hin. Mhm. Ich mache Foto von meinem Essen und von den Reisen und werde dafür bezahlt. Reicht das?
Versteht das deine Mutter?
Ja, also es hat eine, also bei, sogar meine Mutter hat das dann auch verstanden, meine Eltern oder meine Großeltern sogar. Und das hat ein bisschen gebraucht, aber das ist immer so der kurze Satz, den ich schreibe und fotografiere Essen. Mhm. Ist ganz kurz und knapp gesagt, mhm, sagen wir mal so.
Ja, das würde meine Mutter verstehen.
Ja. So schwer war das doch gar nicht, oder?
Ich bin noch nicht ganz angekommen, aber.
Ja, ungefähr so. Also wenn ich jetzt.
Ja.
Aber das ist vielleicht ganz, ganz passend zur nächsten Frage, weil ich glaube, viele Jugendliche träumen ja davon, einmal Influencer zu werden. Mhm. Damals, als ich jung war, ich gebe es zu, ist schon ein paar Jahre her, aber ich wollte noch Fußballprofi werden, hat leider nicht ganz geklappt.
Oh mein Gott, Andis Gesicht gerade, das muss ja. Man eigentlich, schade, dass das nicht aufgenommen worden ist.
Andi wollte Klassenclown werden, hat aber auch nie funktioniert. Aber wahrscheinlich viele Jugendliche denken, ja, es ist mein Essen fotografieren und dann bin ich abends an der Spree unterwegs oder hier in Frankfurt am Main unterwegs und mache ein Foto und das lade ich hoch, dann bin ich Influencer. Die Frage ist, würdest du ihn dazu raten, wie wird man Influencer? Wie viel Arbeit ist aber halt auch Influencer? Weil das ist ja das, was man eigentlich nie sieht.
Das stimmt. Also ich muss schon sagen, es ist viel Arbeit. Ich glaube, man unterschätzt das auch. Und deswegen werden Influencer ja auch gerne belächelt. Es kommt natürlich darauf an, was für einen Anspruch man hat. Ich meine, ich komme aus der Modebranche, habe ein bestimmtes ästhetischen Anspruch und ich habe auch nicht angefangen, weil ich mir gedacht habe, oh, ich möchte jetzt Blogger werden oder Influencer, sondern es war eigentlich immer nur so ein Hobby nebenher.
Aber eine Frage, du hast angefangen als Fashion-Blogger, nicht als Reiseblogger.
Das stimmt, genau. Okay. Also vielleicht zu den ganz, ganz frühen Anfangszeiten, weil dazu muss man sagen, mein Blog gibt es auch schon seit 13 Jahren. Ich habe früher, ja.
Da gab es noch kein Instagram, oder? Da gab es Facebook, das war's.
Nein, es gab schon Blogs und ich habe auch schon früher, ich habe nämlich viel gezeichnet und gemalt und die ganzen Comiczeichner und Co. hatten damals Blogs und hatten ihre Zeichnungen online gestellt und es war wirklich wie ein Online-Tagebuch und ich habe dann über meine doofen Mathe-Schulaufgaben geschrieben oder manchmal auch über meine Partynächte und mit verwischenen Handyfotos dann eben meine Outfits gezeigt, weil es gab einfach nicht im Dorf, also ich bin im Allgäu aufgewachsen, auf dem Land und da gab es halt einfach nicht so wirklich etwas, was mich interessierte, außer eben Mode und da so habe ich angefangen. Also es war wirklich anfangs sehr persönlich, dann kam natürlich mit der Pubertät und wenn man als junger Erwachsene dann auch natürlich Mode hinzu und dann habe ich studiert, also es war immer ein großer Teil, das ist schon noch ein großer Teil von mir. Genau, und deswegen, glaube ich, bin ich da ganz anders rangegangen als vielleicht Leute oder Jugendliche, die es jetzt machen. Und zudem bin ich auch nicht mehr jugendlich, auch wenn ich das manchmal so, mein Aura ausstrahlt.
Fischst du gerade nach Komplimenten?
Nein, gar nicht. Also ich meine...
Du bist noch sehr jung, aber wir fragen jetzt nicht nach deinem Alter. Aber ich wollte mal fragen, also Sven hat nach der Arbeit gefragt, also wie viel Arbeit da anfällt. Was sind da, also ich rate mal, dass da natürlich viel Aufarbeitung von Bildern, natürlich das Schreiben, das Redigieren, aber das Ganze dann natürlich auch zum Ganzen zusammenzufügen, das ist ja sicher doch sehr aufwendig.
Ja, vollkommen. Also ich meine, es ist ja nicht nur, ich meine, ich arbeite auch natürlich gerne journalistisch. Ich recherchiere natürlich, wohin ich fahre, wie ist die Geschichte etc., weil wenn man natürlich auch über Themen wie Kultur, Essen und das Land schreibt, muss man natürlich auch einen gewissen Hintergrundwissen haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass die Bilder einfach nicht so vom Smartphone fotografiert worden sind, sondern ich habe auch meine Kamera, filme gleichzeitig, mache auch eigene, also ich schneide sie selber, die Videos, ich fotografiere die Bilder, retuschiere sie selber, gehe natürlich, bin mein eigener Proofreader, dann gestalte ich das Layout, da muss ich natürlich gucken, okay, gleichzeitig muss ich aber mit dem Smartphone für Social Media, Instagram Stories und Co. fotografieren. Ab und zu muss ich selber auch noch drauf sein. Das kommt natürlich auch immer gut an. Und das muss irgendwie alles parallel laufen. Die Stories müssen dann auch irgendwo zeitnah natürlich kommen. Wenn ich eine Winterstory mache und dann veröffentliche ich sie im Sommer, macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Und wenn es natürlich für einen Kunden ist, dann möchte er auch ungern ein Jahr warten. Also da ist viel Planung dabei. Und zudem muss man auch sich so überlegen, okay, manchmal sind die Reisen oder Events und Co. am Wochenende, sind in den Ferien. Vielleicht habe ich auch nebenher, mache ich noch andere Projekte, die dann halt auch gleichzeitig laufen. Zwischendrin viel Meetings, Networking und Co. Also ich glaube, das sind natürlich viele Sachen, die der Zuschauer nicht sieht und denkt, ach, das ist doch nur, machst du schnell mal ein Foto am Strand, sieht gut aus und fertig ist. Also man sieht wirklich die Arbeit nicht dahinter und es ist mehr als gedacht, sagen wir mal so. Und ich meine, Social Media und Bloggen und Co. haben ja keine Anfangs- oder keine Öffnungszeiten. Das heißt, eigentlich bist du ständig erreichbar.
Ja. Wie stehst du zu dem Label Influencer? Also wir haben das ja einmal so leichtfertig rumgeworfen, aber das ist natürlich, Influencer ist ja, man fängt ja nicht als Influencer an. Ne? Das ist so eigentlich etwas, bei dem man dann landet, wenn man die Arbeit entsprechend gut gemacht hat und eine entsprechende Volkschaft hat. Aber wie stehst du selbst zu diesem Begriff? Ja?
Und ich würde da eigentlich gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du eine Influencerin bist? Also wann hast du zum ersten Mal Feedback von deinen Followern bekommen? Ich habe es genauso gemacht und das war super. Vielen Dank für den Tipp. Also dass du wirklich Menschen bewegt hast oder dass Menschen das gemacht haben, was du ihnen geraten hast oder was du vorgestellt hast. Ist das dann auch nochmal so ein ganz stolzer, oder fragt man sich dann, oh, bin ich jetzt eine Influencerin, weil ich habe wirklich Leute beeinflusst.
Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Also, weil damals, als ich angefangen habe, damals, wie sich das anhört, also als ich angefangen habe, vor 13 Jahren, und da habe ich mir auch nichts dabei gedacht und es gab auch dieses Wort Influencer nicht. Für mich ist das so ein bisschen, ja, so ein Dorn im Auge, dieses Wort, obwohl es ja eigentlich nichts Negatives ist. Aber ich glaube, weil es noch so ein bisschen, also wenn man sich da ein bisschen auskennt in der Branche, es hat so einen negativen Ton, finde ich, irgendwo.
Stimmt es, dass viele sich jetzt Content Creator nennen
Content
möchten?
Content Creator, ja. Finde ich auch, hört sich auch viel professioneller an. Ich weiß nicht wieso, aber ich sag immer selber noch, ich bin Blogger. Weil für mich, der Unterschied ist einfach, ich schreibe noch. Ich schreibe, fotografiere, mache wirklich Storytelling. Das kann man natürlich auch nur auf Instagram oder auf Social Media Kanälen machen. Und für mich sind Influencer wirklich nur Leute, die sich auf Instagram bewegen und eigentlich nicht, also in eine bestimmte Anzahl an Buchstaben und Ziffern schreiben können und that's it. Und für mich ist es ja viel mehr noch dahinter, aber vielleicht ist es auch meine Generation, die sich da so ein bisschen abtrennen möchte, aber seit wann habe ich das gemerkt? Also seit dem ersten Kommentar, ich finde das total, es ist eigentlich wirklich sehr, es ist sehr überraschend gewesen. Also es hat schon von den Anfängen von meinen Bloggerjahren angefangen, als ich noch viel einkaufen habe, gesagt, oh, jetzt habe ich hier diese Schuhe im Sale gekauft und dann haben zehn andere geschrieben, oh mein Gott, ich habe die jetzt auch. Also das ist schon irgendwie total komisch und dann erst jetzt in den letzten fünf bis sieben Jahren habe ich gemerkt, okay, it's a thing, ne? Also und dass ich da wirklich auch Leute beeinflussen kann, ist super, super spannend. Aber ich finde auch, man muss auch sich bewusst machen, also eine Verantwortung tragen, für was für Dinge man eben, für was man wirbt, für was man steht. Und das kommt natürlich auch irgendwo mit den Jahren. Und ich meine, bin, wie gesagt, auch ein bisschen älter, und erwachsen, würde ich sagen. Und habe auch gemerkt, okay, ich kann meine Stimme für natürlich schöne Dinge wie Reisen, Toleranz, neues Essen und Kultur verwenden, nutzen, aber auch für wichtige Dinge wie politische Einstellungen und Gleichberechtigung und Co. Natürlich.
Du hast gesagt, du machst immer ziemlich viel Vorrecherche, auch wenn du zum Beispiel jetzt in ein Land reist. Hattest du mal einen Fall, dass du, wahrscheinlich wirst du ja auch oft eingeladen von Agenturen wie uns, da hast du irgendwo zugesagt und dann bei der Vorrecherche hast du gemerkt, hätte ich mal lieber nicht gemacht?
Nee, gar nicht.
Also du findest dann immer was Spannendes?
Nee. Und das passt einfach nicht zu mir? Ich glaube, man kann nie genug zu viel wissen. Oh, total. Also wenn Reisen nicht zu mir passen, dann sage ich auch nein. Also das ist, ich nehme nicht wahllos einfach irgendwelche Reisen an, weil ich mir denke, oh, jetzt zum 10. Mal auf da, nach XY, obwohl natürlich, wenn es schön ist, dann sage ich auch mal ja. aber trotzdem, denke ich, es ist ja, man lernt immer dazu. Es gibt immer Dinge, auf denen ich war zum Beispiel auf einigen Reisen, da war ich privat schon einmal und dann im nächsten Jahr war ich nochmal dort und dann habe ich Dinge gesehen, die ich bei der ersten Reise nicht gesehen habe. Mhm. Und das ist auch so mein Mantra so ein bisschen, wenn ich reise. Man hat ja nicht alles an einem Tag oder in einer Woche entdeckt. Mhm. Und wenn man auch ein bisschen länger da ist man oder noch einmal kommt, es gibt neue Restaurants, es gibt neue Museen etc. Und das ist ja auch immer das Spannende daran. Eine Stadt, die ist ja eben nie gleich. Und deswegen ist es auch immer spannend, da nochmal zu recherchieren und zu schauen, okay, was hat sich da verändert? Welche Area ist jetzt hip geworden? Oder, oh, das sah ganz anders aus, als ich vor 5 Jahren dort war. Und jetzt auf einmal sind Geschäfte und Co. aufgepoppt. Also man kann nie zu viel recherchieren, würde ich mal sagen.
Du hast gerade eben so ein bisschen über deinen Anspruch geredet, den du auch für dich selbst hast, ein bisschen so über deine Ethik. Also auf deiner Webseite, finde ich, kann man sich eigentlich richtig schön verlieren. Ne? Das ist eigentlich so eine kleine Wanderung in was scheinbar deine eigene Welt ist. Du hast dich, also in meiner Recherche bin ich zumindest über diesen Begriff gestolpert, du hast dich selbst mal so ein bisschen mit, ich weiß nicht, wie passend das ist, aber das musst du selbst haben, so ein bisschen mit Alice im Wunderland verglichen. Und vielleicht kannst du diese Welt, also deine Welt, einmal für uns und auch unsere Zuhörer so ein bisschen beschreiben, wie du das siehst, was du damit zeigen möchtest, was so der Anspruch ist. Was willst du damit zeigen und erreichen, wenn man das überhaupt in Worte so fassen kann? Ne?
Also dazu muss ich sagen, ich arbeite zwar journalistisch, aber ich schreibe trotzdem immer noch emotional und das versuche ich auch natürlich in den Bildern umzuwandeln. Und da ich Modedesign studiert habe, habe ich so einen anderen Blickwinkel einfach. Ich glaube, jemand, der schon als Journalist irgendwo in ein Land geht, sieht das natürlich irgendwie anders. Oder auf einem Projekt sieht natürlich das anders als ein reiner Fotograf, ein reiner Journalist. Und ich glaube, weil ich halt einfach viele Ebenen wie Modedesign und dann aber auch noch die Fotografie und das Schreiben mit reinnehme, ist es so ein bisschen, ich fühle mich wie gesagt, wie Alice im Wunderland, was auch die Idee von meinem Namen ist. Also meine Mutter hat mich wirklich nach Alice im Wunderland benannt. Oha. Sie hat den Film gesehen damals und sie war so, okay, meine erstgeborene Tochter, die wird sicher, ich spüre das, sie wird auch so ein bisschen verträumt, bisschen dickköpfig, macht so ihren eigenen Weg und irgendwie, ja. Und irgendwie hatte sie auch sehr recht, wie viele Mütter eben das haben, wa? Da habe ich auch gemerkt, genau so gehe ich durch die Welt. Ich bin so, okay, man sagt mir, okay, ich soll vielleicht nicht den Hasen mit der Uhr folgen, aber ich bin neugierig. Ich möchte wissen, was da los ist. Und dann gehe ich einfach hin, ohne einfach zu wissen, was auf mich zukommt und nehme die Dinge an, wie sie einfach kommen. Und ich möchte auch, dass die Leute so ein bisschen weg von Vorurteilen, weg von bestimmten Ideen oder Bildern, die man im Kopf hat, einfach geht und einfach sich fallen lässt. Also auch wie ich immer meistens meine Reisen beschreibe, hat viel mit Emotionen zu tun, mit den Einflüssen, die ich sehe, mit den Gerüchen. Die Gerüche versuche ich zu beschreiben und die Klänge und einfach das ganze Umfeld. Also dass man so ein bisschen, ah, okay, das ist neu, es ist ein Wunderland, wo bin ich? Was ist das? Ja, also ich glaube, da ist so dieses noch Verträumte, auch trotzdem im Erwachsenenalter.
Ist das denn immer möglich? Also du hast ja auch gesagt, du wirst auch für bezahlt, dass du auf Reisen gehst von Agenturen oder von Destinationen oder von wem auch immer, um den Menschen, die deinen Blog oder deine Webseite oder dein Instagram-Kanal oder deinen Videokanal sich angucken, um denen sozusagen diese Welt, für die du bezahlt wirst, sie zu zeigen, aber auch durch deine Augen zu sehen. Gibt das da manchmal einen Konflikt zwischen dem, was du zeigen sollst und dem, wie du es siehst? Oder ist das für dich einfach da, wo du hinfährst und da, wo du auch bezahlt wirst, diese Orte zu zeigen, diese einfach mit deinen Augen sozusagen der Welt zu zeigen? Oder ist das manchmal auch schwierig, ja?
Also wie gesagt, ich bin wirklich ich achte schon darauf, was ich bewerbe, weil es muss auch authentisch sein. Mhm. Es muss auch zu mir passen, weil ich glaube auch mit den Jahren habe ich gemerkt, meine Follower wissen, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin und was für einen Anspruch ich habe. Und wenn meine Leser auch merken, okay, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht wirklich Alice, die merken das. Und die haben keine Zeit für, darf ich das sagen? Bullshit. die mögen das nicht. Die sehen das. Und das Schlimmste ist wirklich, treue Leser, treue Follower zu verlieren, die dann sagen, wir wissen, wer du bist, in all den 13 Jahren, in denen wir dir folgen, und wir merken, ja, nee, das kaufen wir dir nicht ab.
Das heißt, wenn du auf einmal in irgendeinem am schönsten Strand der Welt auf einmal irgendwie in einem weißen Anzug stehen würdest und
weiß es noch okay, sagen wir mal vielleicht ein
Hawaii-Hemd.
Dazu muss man sagen, erst letztens habe ich ein Hawaii-Hemd angehabt.
Oh, okay.
Ah, Mist. Okay, nee, aber keine Ahnung, ich bewerbe, was bewerbe ich? Irgendwie ganz krasse pink gestreifte Blümchen mit Punkten und Co. und großen Hut und tralala, dann wissen die Leute, okay, das ist nicht wirklich Alice. Und so gehe ich auch eigentlich ran.
Ja, ich glaube, wir sollten den Zuhörern ganz kurz was erklären, dass du eigentlich, also für die es nicht wissen, Alice ist dafür bekannt, dass sie eigentlich nur schwarz trägt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich kenne das ursprünglich von Johnny Cash. Johnny Cash, der Sänger, hat ja gesagt, er hat dann auf, schwarz zu tragen, wenn es Weltfrieden gibt. Und leider ist er dann auch ins Schwarz gestorben, ne? Vor fast 20 Jahren. Wo kommt das bei dir her mit dem Schwarz tragen?
Bei mir kommt das wirklich auch, ich habe mich auch natürlich bunt angezogen, wie sonst noch was in meiner Jugendzeit. Und dann, als ich das Studium begonnen habe und selber Mode kreiert habe, habe ich gemerkt, okay, ich möchte mich ein bisschen zurücknehmen. Ich brauche so ein bisschen diesen Ruhepol. Und ich glaube, keine andere Farbe oder Nichtfarbe in diesem Fall drückt so viel aus wie die Farbe Schwarz. Die Farbe kann elegant sein, aber gleichzeitig auch bedrohlich wirken oder ganz auch friedlich. Und das ist so etwas, es hat so ein bisschen was mit dem Gefühl zu tun, so ein bisschen philosophisch, und ich weiß nicht, das ist so mein Künstlerherz, das so ein bisschen aufgeht, wirklich nur eine Farbe zu tragen und auch zu merken, okay, ich habe mich jetzt ausprobiert, aber ich möchte mich jetzt finden, und in keiner anderen Farbe fühle ich mich so wohl wie jetzt. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was Kleidung ist, unsere zweite Haut. Wir wollen uns wohlfühlen. Und warum kleidet man sich natürlich so, wie man sich kleidet? Das ist so ein Expression of oneself. Also, und das ist das definitiv für mich.
Ja. Du hast einen besonderen Stil, also schwarz tragen gehört dazu. Authentizität ist dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Das hört sich auf Reisen alles sehr schwierig an, tatsächlich umzusetzen. Also, Wie sieht bei dir so ein Arbeitstag auf Reisen aus? Und dann halt noch die Frage, wir als Agentur, wir haben natürlich individuelle Bloggerreisen, Influencerreisen. Wir haben aber auch Gruppen-Influencerreisen. Ist es da überhaupt möglich, deinen Stil durchzuziehen? Weil dann haben wir halt plötzlich 8 Influencer, die gemeinsam auf eine Brücke stürzen, weil die unbedingt fotografiert werden muss.
Oh ja.
Hast du da überhaupt Zeit oder die Möglichkeit, deinen Stil, deine Authentizität dort in das Foto zu bringen, oder reist du generell lieber alleine?
Alleine reise ich überhaupt gar nicht gerne, muss man sagen. Das ist vielleicht verwunderlich, aber ich bin gerne unter Menschen, und ich finde das auch spannend, vor allem bei jetzt Influencer und Blogger Gruppenreisen. Man hat 8 verschiedene Leute, aber jeder produziert etwas ganz anderes, obwohl alle zusammen an einem Ort waren. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich. Weil nichts ist authentischer, als zu sehen, okay, ich produziere nicht das Gleiche wie die anderen, und die anderen produzieren nicht das Gleiche wie ich. Auch wenn ich da bin. Manche Details lasse ich aus, manche Orte vielleicht lasse ich aus, und andere nehmen sie aber dafür umso mehr rein. Und das ist auch etwas, was gar kein Problem ist. So, ich die Eindrücke, die Sätze, die Dinge, die ich sehe, sind ja auch etwas sehr Eigenes. Das ist deswegen, ich glaube, ich auch folgen die Leute auch meinen Blog. Sie möchten meine Sichtweise sehen und nicht die von anderen 8 anderen Leuten, sondern sie wissen, okay, bei Alice, da kriege ich etwas, was ich vielleicht woanders nicht sehe. Da ist etwas, da lese ich die Story und ich bin mit dabei. Ich kann es riechen, wie ich dort in dieser Stadt durch die Märkte laufe, etc. Genau, und da finde ich eigentlich das gar nicht schwierig. Ich nehme mir, wie gesagt, die Sachen raus Und ich finde es auch schön, zum Beispiel privat die Reisen zu verlängern. Also ich bleibe auch gerne viel länger mal an den Orten, um noch ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Also es ist so, wenn man jetzt nicht in der Industrie ist und auch die das nicht weiß, wie so welche Pressereisen laufen, manche sind ja nur 4 Tage lang. Also wie kann man eine Stadt kennenlernen in nur 4 Tagen? Natürlich ist unser Zeitplan auch sehr eng. Also
das und meistens versuchen ja die Destination oder die Stadt auch möglichst viele Programme. Also das ist immer wieder ein Fehler, den viele Destinationen leider machen. Viel zu viel Programmpunkte dort einzufügen und möglichst viel zu zeigen, anstatt wirklich sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren, was zur Zielgruppe super passt. Was auch transportiert werden möchte. Denn ja, was sicher ist, also Influencer brauchen sehr, sehr viel Zeit für das perfekte Foto.
Ja, das definitiv auch. Also das ist so, das ist ja der Unterschied auch zu Journalisten. Ich meine, Journalisten, sie sind da. Es gibt eine Medienbank für die Bilder, aber wir produzieren sie selber. Das heißt natürlich, das ist ein ganz anderer Zeitaufwand. Aber ich finde das auch immer schön, aber wirklich länger zu bleiben. Oder manchmal, wenn ich ja auch in den Zeitplänen sehe, okay, es ist Freizeit. 2-3 Stunden haben wir Zeit für uns selber. Und das ist meistens auch abends oder so nach dem Dinner. Und das finde ich natürlich immer spannend, weil dafür ist meine Vorrecherche natürlich auch dazu da. Wenn ich sehe, okay, da ist ein hippes Café oder genau der Laden ist gerade angesagt. Ich will das unbedingt so auch als Geheimtipp. Hey, wie viele sicherlich jetzt momentan auch reisen. Ich habe das über Instagram gesehen oder auf anderen Blogs gelesen oder in einem coolen Guide oder von Freunden irgendwie da von Wind bekommen. Dann will ich das natürlich mit meinen eigenen Augen sehen. Und dann denke ich natürlich irgendwo auch, so, okay, dann habe ich diesen Tipp und kein anderer Blog hat das. Ich habe das jetzt gefunden, genau.
Ich weiß nicht, wie schrecklich es das ist. Ich habe das mal im persönlichen Leib erfahren müssen. Ich war mit einer Arbeitskollegin in Vietnam und wir hatten noch einen Tag verlängert. Und dann war es wirklich, also sie war zum ersten Mal in Vietnam, hat sie dann wirklich gesagt, wir müssen jetzt in das Café gehen und da müssen wir den und den Kuchen essen und dann um die Ecke muss eine coole Bar sein und hier essen wir die Pho, weil die muss auch fotografiert werden und die hat die Bloggerin XY mir gerade noch empfohlen. Also es war dann wirklich nur noch Sightseeing aller Influencer und das war dann, für sie war es Freizeit, für mich war es einfach nur
Tortur. Tortur mit Essen. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemandem zu folgen, der einem zeigt und sagt, was man essen soll, oder?
Und dann noch in so einem Land wie Vietnam, schrecklich, wo das Essen ja so ganz furchtbar
ist. Total, ne? Also, und oh, was ist das? Koriander, oh no.
Ja, schön, dass du das erwähnst. Also du bist Deutsche, du bist in Deutschland geboren, im Allgäu aufgewachsen, aber du hast chinesische, vietnamesische Wurzeln. Ne?
Genau.
Wie funktioniert, und für dich ist ja Kulinarik, ich will nicht sagen, zumindest sieht es auf deinem Blog, auf deiner Webseite so aus, aber fast genauso wichtig, also Essen, gut essen und trinken wie Mode, also wie die Fashion World, wie ich mal hier so. Wie hat das funktioniert, so zu werden auf dem Land im Allgäu als jemand, der mit einem, also als Deutsche aufwächst, aber mit diesem chinesisch-vietnamesischen Hintergrund. Wo kommt dann dieser Drang zur Kulinarik? Wie ist das entstanden? Ne?
Also dazu muss man sagen, dass zum Beispiel, als ich in New York gearbeitet habe, in der Modebranche, jeder hat von meinen Kollegen gesagt, Alice, Food or Fashion? Und meine Antwort war eigentlich immer Food. Deswegen muss ich dich da korrigieren, Andi, meine Leidenschaft gilt wirklich dem Essen und dem Trinken. Das ist sogar ein bisschen mehr, ich würde niemals auf Essen und Trinken verzichten, aber auf all meine schönen Sachen, Handtaschen und Co. würde ich immer verzichten, wenn ich nur bis am Ende meines Lebens gut essen und trinken kann. Da muss ich gar nicht nachdenken.
Was gibt vielleicht mal unseren Hörern einen Tipp, der beste Vietnamese in Berlin und der beste Chinese.
Oh mein Gott, es gibt so viele, ich kann nicht. Nein, ich kann mich nicht entscheiden. Das könnt ihr mir nicht antun, weil, es gibt so viele. Da könnt ihr ja mal auf meinen Blog gucken. Da habe ich manchmal auch Food-Tipps. Also,
Ja. Außerdem, Sven, für sowas wird alles bezahlt. Dann gibt sie einen Tipp ab als Influencerin, dann wird der Laden nachher überlaufen.
Stimmt auch wieder.
Die Rechnung bekommst du später, ja, Sven? Nee, aber wie das kommt, meine Leidenschaft fürs Essen. Also meine Eltern haben ein Restaurant. Da fängt schon an.
Was war das für ein Restaurant, wenn ich fragen darf?
Es ist immer noch da. Es ist ein chinesisches, kantonesisches Restaurant. Mhm. Und es ist wirklich im Dorf, es ist so, das ist so, da gibt's die Klassiker, Ente, süß, sauer und Co. Mhm. Und ich bin da im Restaurant aufgewachsen, dann Verwandte von mir haben Restaurants, dann waren wir da zu den Sommerferien zu Besuch. Und Essen ist halt einfach auch in der asiatischen Kultur generell ein unglaublich großes Thema. Es ist für mich Familie, es ist Kultur, es ist einfach Liebe. Also ich glaube, deswegen fehlt mir dann doch schon ein bisschen das Allgäu oder auch die Nähe zur Familie, weil die alle im Süden in Bayern sind, weil hier in Berlin ich manchmal im Homeoffice alleine esse. Also das ist auch etwas, für mich ist es Luxus, Vergnügen, es ist viel mit Emotionen hat das zu tun. Und ich glaube, und es war schon immer so. Und dann ist das einfach wirklich zum Beruf auch geworden oder zu einem sehr großen Thema. Und auch zu sehen, dass es Leute gibt, die diese Leidenschaft zu also ich meine, jeder liebt gutes Essen. Da sagt keiner nein, denke ich. Und deswegen ist das, glaube ich, auch etwas, was einfach, ja, naturgegeben ist.
Was machst du denn, wenn du auf Reisen gehst und du wirst bezahlt oder wie auch immer, du gehst auf eine Reise zu einer tollen Destination. Was machst du, wenn dir das Essen da nicht schmeckt?
Mir schmeckt Essen sehr selten nicht. Also ich esse alles. Ich probiere alles. Ich habe keine Angst vor Essen oder ich habe nicht mal Allergien. Mhm. Und das ist so, ich bin wirklich gesegnet und habe auch einen starken Magen. Von daher meistens habe ich auch immer sehr Glück. Und natürlich wollen die Destinationen, die einen einladen, auch natürlich das beste Essen zeigen. Und ich habe kaum Restaurants oder Destinationen gehabt, wo mir das Essen nicht geschmeckt hat. Eigentlich fast gar nie. Vielleicht mal, ja, ein Essen vielleicht hat nicht geschmeckt oder das Restaurant fand ich jetzt nicht gut, habe von jedem probiert, gegessen und Co. Kann mich nicht entsinnen, weiß es gerade nicht so aus dem Stegreif. Vielleicht habe ich es auch verdrängt. Ja. Aber dann erwähne ich das nicht. Also es wird dann auch nicht mit reingenommen in meinen Travel Guide, weil es bringt ja nichts, dass ich Leute das Restaurant oder das Gericht oder was auch immer empfehle. Und dann gehen die Leute selber hin und sagen, oh, aber Alice hat gesagt, es ist gut. Und nee, das ist ja gar nicht gut. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, die größte Beleidigung oder das Schlimmste eigentlich, was mir passieren kann, wenn Leute wirklich sagen, boah, Alice, dein Tipp war, also der war nicht gut. Und dann bin ich ja selber sehr enttäuscht von mir. Und das möchte ich natürlich nicht.
Das hört sich ja alles so an und wir wissen es ja auch, dass du wirklich keine Diva bist auf Reisen, dass du wirklich sehr unkompliziert bist und ja, ich sag's auch so. Ja. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr gerne mit dir zusammen.
Yay! Das ist wichtig.
Und das tun ja auch andere Agenturen, also das weiß ich ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ja doch einige Influencer und Blogger nicht den besten Ruf genießen, dass sie doch sehr, sehr fordernd, sehr, sehr dreist daherkommen und auf jeden Fall den Business-Class-Flug wollen, auf jeden Fall die Suite haben wollen im Hotel und Zutritt zur Executive Lounge und so weiter und so fort. Wie gehst du mit diesen Influencern um, die du ja sicherlich auch auf Reisen kennenlernst und mit denen du dich dann unterhältst? Und hast du irgendwie auch Angst, dass das irgendwann mal so auf dich zurückfällt und deine Arbeit erschwert? Weil es einfach so ein paar, wie überall auch, natürlich so ein paar etwas kompliziertere Persönlichkeiten gibt.
Das ist jetzt, also wenn ich hinzufügen darf, natürlich auch jetzt während Corona, ne, wenn man so sich ein bisschen anguckt, ne, mein Dorfnachbar, der Olli Pocher, der ist in meinem Nachbardorf aufgewachsen.
Wirklich?
Gibst du gerade damit an? Wirklich?
Ja, damit an. Wow.
Wir müssen was für die Reichweite.
Respekt, Andi, Respekt. Okay. Du hast ein spannendes Leben.
Hashtag Herr Oliver Pocher.
Wir müssen wirklich was für die Reichweite tun, Sven. Ich brüste mich damit im Nachbardorf von Olli Pocher aufgewachsen. Nein, aber der hat das ja wirklich sehr medial thematisiert. Teilweise sehr lustig, aber da hat er schon mit einem relativ groben Pinsel gemalt, ne? So Influencer ist Influencer. Ne? Und wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Ne?
Also ich verstehe auch die Kritik und ich habe auch viele solcher Leute kennengelernt, die ja also wirklich Star-Allüren hatten. Ich finde das schade, weil es ist ein unglaublich toller Job. Es ist auch Arbeit und ich würde niemals sagen, dass andere weniger oder mehr arbeiten oder nur weil ja, nur weil sie Instagram machen, ist das weniger Arbeit, als es ist auch trotzdem Arbeit. Und aber trotzdem finde ich es wirklich schade, dass dieser Job nicht wirklich angesehen ist, dass er halt einfach negativ konnotiert, also einfach negativ befangen ist. Mhm. Und es gibt auch tolle Leute, ich habe so viele tolle Blogger und Influencer mit unglaublich tollen Arbeiten und Persönlichkeiten auf den Reisen kennengelernt, aber so ein schlechter Apfel gibt es dann halt auch immer. Und es gibt dann halt eben die Mainstream-Leute, die dann halt einfach alles machen durchweg, aber dann ist das auch eine andere Motivation als zum Beispiel meine Arbeit. Das ist ja auch, das kann man auch nicht verkleiden. Aber ich würde mal sagen, wenn man bestimmte Leute oder deren Arbeit nicht mag, es gibt genug Leute, die die eigene Ethik, Ästhetik und Co. vertreten. Von daher muss man sich mit so etwas nicht dann belasten und dann macht man halt einfach weiter. Und deswegen denke ich, klar, vielleicht fällt das auf mich zurück und wenn ich dann auch erzähle, ja, ich bin Blogger und Co., denken die Leute auch bei mir auf den beim ersten Mal, die hat sicherlich, ja, macht nur, keine Ahnung, so, ja, Business Class und Co. Aber wenn man dann einen selber kennenlernt und irgendwie auch den Blog dann durchliest und mal schaut, okay, was macht sie eigentlich? Was macht Alice eigentlich? Und sieht, ja, okay, nee, da ist schon wirklich Arbeit dahinter, da ist Qualität dahinter und ich stehe auch dazu. Dann sind auch diese Vorurteile schnell wieder mal weg. Und vor allem denke ich mir auch so, wenn man mich dann auch in Person trifft, ich habe keine Angst, dass der schlechte Ruf von anderen auf mich zurückführt, weil ich denke, dass ich einfach in Person auch ich kann so mit mir leben. Ich weiß, wie Etikette und Co. ist und ja.
Deswegen freut es mich immer. Darf ich das ganz kurz sagen? Also es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man nur deine Arbeit sieht. Also ja. deine Blogs sieht und wenn man dich dann persönlich kennt. Also natürlich, man sieht sofort, dass das in deinen Fotos oder in dem, was du machst, viel Arbeit drin steckt. Aber es wirkt immer doch sehr ernst. Also so ein bisschen Leichtigkeit fehlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass du immer in Schwarz gekleidet ist. Man sieht doch ab und zu sieht man auch dein Gesicht. Aber es wirkt immer sehr, sehr ernst. Ich habe dich dann jetzt zum ersten Mal tatsächlich, Kollegen von mir waren ja mit dir auf Reisen, ich noch nicht, jetzt zum ersten Mal im Vorgespräch kennengelernt, eine komplett andere Person, also sehr offen, sehr immer am Lachen, auch jetzt sitzt du hier strahlend und du redest einfach so locker weg, ganz anders, als wie ich dich mir vorgestellt habe, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da sind viele Leute überrascht, wenn sie sich das erste Mal treffen, oder?
Oh, definitiv, weil ich meine, ja, ich trage nur schwarz und pose in meinen Outfits und lächle. Ich lächle halt nicht auf Fotos. Also das ist so, ich lächle so ungern auf Fotos, so im echten Leben lache ich und alles Mögliche, bin wahrscheinlich die Lauteste am Tisch. Ja, irgendwie auf Fotos mag ich das nicht. Das ist so, für mich ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, für ein Foto gestellt zu lachen. Ich lache dann lieber wirklich, wenn es was zu lachen gibt. Deswegen, und es ist auch so eine Internet-Persona, das ist natürlich so, wie ich mich gerne darstelle, aber dahinter, das vergessen viele, hinter jedem Bild steckt ja natürlich auch eine Person mit Interessen, mit Fehlern und kleinen Macken, aber auch Charakter. Und so ist doch, so wird doch der Überraschungseffekt am besten. Also von daher, warum nicht? Und deswegen lädt mich gerne ein. Ich bin immer fun.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über das Reisen reden, über Destination. Oh, ja. Es geht zwar jetzt langsam wieder los, man kann wieder reisen, vor allem in Europa. Fernreise ist noch sehr schwierig. Mhm. Aber während dieser Phase im Frühjahr, so ab Februar, März bis zum Sommer hin, hast du dich irgendwie an einen Ort ganz besonders gesehnt, während das Reisen überhaupt nicht ging? Oder mehrere Orte vielleicht?
So viele. Ich habe an die ganze Welt gedacht. und die ganzen verlorenen Monate, obwohl sie ja nicht wirklich verloren waren. Es ist, glaube ich, auch, also es ist wirklich ein großer Unterschied gewesen von 360 Grad, so, nee, nicht 180 Grad, so 180 Grad die ganze Zeit unterwegs zurück auf Null. An einem Ort zu Hause. Und dazu muss man sagen, ich bin 6 Monate im Jahr unterwegs, bin wirklich so alle paar Wochen weg, mal für kurz, kürzer, mal für länger. Und ich muss sagen, ich habe mich also ich hatte auch einige Reisen geplant, wie von Japan bis Neuseeland und Südfrankreich zum Beispiel auch. Und die sind alle ins Wasser gefallen. Natürlich hatte ich so diese Vorfreude, oh, jetzt eine neue Region in Japan etc. Aber es war dann doch so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer drin. Und ich habe eher so dran gedacht, oh, an die Dinge, wie es wohl in den anderen Ländern jetzt momentan ist. Klar, ich habe mich schon an, ich weiß nicht, Entschuldigung, jetzt blabber ich schon wieder. An welche Länder habe ich, ja, okay. an welche Länder ich, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich möchte jedes Land sehen, ich möchte jede Region sehen, jede Stadt, ich möchte auch mehrmals wieder zurückkommen und die verschiedensten Regionen, die Kulturen und das Essen probieren und trinken. Also ich habe immer diesen Fernweh, egal wohin, an Orte, wo ich auch nicht war.
Du suchst ja auch manche Destinationen aus, die nicht so, ich sag jetzt mal, Mainstream sind. Also ich habe bei dir auf der Seite zum Beispiel Kiew gefunden. Also finde ich super spannend. Mm. Wie kommt man darauf? Es ist ja wirklich jetzt so, ich kenne keinen, der bisher in Kiew war.
Wirklich? Oh, die Leider Ukraine nicht. Schon so spannend. Wirklich? Ah, weil Kiew, ich weiß, also das war auch eine Pressereise. Das war aber nicht für die Destination selber, sondern für einen anderen Kunden. Und deswegen habe ich auch sofort zugesagt, weil ich war so, oh wow, Ukraine. Das ist nicht das, was auf dem Mainstream-Bildschirm ist. Und ich war so, okay, wie stelle ich mir das vor? Ich kenne nichts von der Ukraine, also ich kenne mich auch mit der Sprache nicht aus, mit dem Essen und Co. Und deswegen ist es auch etwas, wobei ich sofort Feuer und Flamme war. Mhm. Und manchmal suche ich mir einfach Destinationen einfach aus, weil aus Lust und Laune. Manchmal schaue ich, okay, was geht jetzt gerade? Was für Flüge gibt es denn jetzt von Berlin? Wohin könnte ich? Könnte ich irgendwie einen Zwischenstopp machen, wenn ich irgendwie aus XY zurückfliege? Ja. Wie wäre es mit da? Da war ich noch gar nicht. Also wirklich, es ist Lust und Laune, wie es halt einfach auf mich zukommt. Und so entstehen eigentlich die besten Geschichten. Mal wieder etwas ganz Neues entdecken. In einem Land. Also ich glaube, das ist auch so der Beweggrund, warum ich gerne reise und warum das eigentlich so eine Leidenschaft für mich ist. Es ist das Ungewisse. Du weißt nicht, kennst die Sprache nicht, du kennst das Essen nicht, du kennst die Kultur nicht. Wie sind die Leute? Wie sehen die Straßen aus? Keine Ahnung. Und dann bist du da und bist verloren und dieses Gefühl von, ja, wirklich so lost in Wonderland, irgendwie verloren. Und das, also da fühle ich mich eigentlich am meisten lebendig, wenn ich mich verloren fühle.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auch wenn ich in neue Regionen fliege, ist es tatsächlich so, man hat so schon so ein grobes Bild im Kopf und dann ist man da und das ist plötzlich komplett anders. Und das haut einen so um und man sagt so, wow, Wahnsinn, warum war ich hier noch vorher noch nie oder warum reist hier keiner hin? Es ist ja nur, weil die alle dieses komische Bild im Kopf haben, da muss man unbedingt mal hin und das muss man allen sagen. Also das sind tatsächlich so dann die schönsten Momente auf Reisen und das ist auch das, was man dann immer Freunden erzählt.
Genau.
Ich kenne dieses Gefühl. Ich muss aber auch gestehen, mir ist das jetzt während dieser langen Corona-Monate ist mir das auch hier in Hamburg immer wieder passiert, dass ich so Ecken neu entdeckt habe. Ich habe mir zum Beispiel jetzt das erste Mal seit ganz vielen Jahren, ich habe mir ein Fahrrad gekauft und ich habe angefangen, die Stadt für mich ein bisschen, irre. Ne?
Absolutes Abenteuer. Crazy Andy.
Vorsicht, ring, ring, Andy ist auf der Straße.
Aber du hast den Helm nicht vergessen, oder?
Ist auch natürlich, nur mit Helm.
Ja. Fahrradfahren verlernt man ja nicht, ne? Sagt man, wie so einige andere Dinge auch. Auf jeden Fall, ich muss echt gestehen, ich habe so Hamburg auch für mich so ein bisschen neu entdeckt. Ich lebe seit 6 Jahren in Hamburg und es gibt so viele kleine Ecken. Nicht dieses Urlaubsgefühl, also dieses Entdeckergefühl. Es gibt Ecken, die man kennt, durch die man vielleicht auch schon mal öfters gefahren ist. Aber wenn man sie dann irgendwie auf 2 Rädern statt auf 4 macht oder nicht zu Fuß oder dann zu Fuß. Und das finde ich doch ganz schön an dieser Phase, dass man Dinge, die eigentlich direkt vor der Nase liegen, also das Fremde ist manchmal gar nicht so weit weg, habe ich gemerkt.
Das stimmt. Das habe ich auch hier gemerkt in Berlin. Und liebe es.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist wahnsinnig interessant, mit dir zu reden. Oh. Wir haben...
Das war's schon? Also ich dachte,
wir machen gern irgendwann ein Part 2 mit dir, wirklich.
Wenn eure Zuhörer das wollen, I'm in.
Also wir können hiermit.
Wenn ihr das wollt. Also wenn ihr das nicht wollt, ist egal, aber wenn die Zuhörer wollen, dann ist ja dann müsst ihr mich reinnehmen.
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörer uns sagen, das war toll, das war spannend, das war interessant. Mhm. Aber bin ich mir ganz sicher, also da bin ich mir ganz sicher, dass ein Part 2 möglich ist. Wir haben gegen Ende unseres Gesprächs immer diese Speed-Fragerunde, unsere Schnellfragerunde, mit der wir auch dich konfrontieren wollen. Du kriegst 2 Optionen und musst dich für eine entscheiden. Ne?
Okay. Ja. Okay, wie im Leben. Okay, los. Ja.
Okay. Also so eilig haben wir es nicht. Also,
ach so, okay.
Wir müssen nicht hetzen. Ne?
Ich glaube, ich fange mal an mit der ersten Frage. Freunde nach Hause einladen oder eine Einladung bei Freunden annehmen? Bei
Fremden.
Wie bitte? Bei Fremden oder bei Freunden?
Die Frage hat Andi geschrieben. Freunde nach Hause einladen oder eine Einladung bei Fremden in der Ferne annehmen? Was ist das denn?
Meinst du damit, also ich werde eingeladen in der Ferne von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, weil das ist so ein bisschen weird?
Ja, finde ich auch.
Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Können wir?
Was hat sich Andi dabei gedacht? In der Mongolei irgendjemand kommt und sagt, hast du Lust mit mir Arm zu essen?
Also, das passiert doch. Ja. Also, mir ist das schon öfters passiert. Ich war in Tibet, ich wurde eingeladen zu Leuten nach Hause. Also wenn du die Wahl hast, hier zu Hause in Berlin etwas zu machen, was in deiner Komfortzone ist, mit deinen Freunden, Gespräche zu führen mit Leuten, bei denen du weißt, was passiert. Oder wenn du dich entscheiden musst, eine Einladung anzunehmen, du wirst irgendwo in der Fremde angesprochen, kommt mit zu uns nach Hause und ein soziales Experiment.
Jetzt vollkommen. Dann das Letztere natürlich. Bei Fremden, es gibt nichts Besseres. Als wenn du auf Reisen bist und dann triffst du irgendwelche online und sagst, ja, komm zum Abendessen. Ich sag nicht nein. Also das ist da all in für das. Und das habe ich in Mexiko gemacht und ich wurde gemästet. Das war richtig toll. Das war, ja, ich habe denen wirklich die Haare vom Kopf gefressen. Das hätten sie nicht gedacht.
So, jetzt hat Sven die Frage auch verstanden.
Danke, Andi.
Hast du?
Ich tue jetzt einfach mal so, ja.
Einfach nicken.
Einfach nicken, Sven. Frage 2. Kreuzfahrt oder Backpacking?
Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt, muss man sagen. Vielleicht mache ich das, wenn ich wenn ich es gemütlicher haben möchte. Und Backpacking, da bin ich dann doch ein bisschen zu, ich weiß nicht, Backpacking mache ich eigentlich auch gar nicht so gern. Aber dann eher Backpacking. Wenn ich mich entscheiden muss, dann Backpacking.
Weißt du, Alice, ist, dass Sven und ich schon mal zusammen auf einer Kreuzfahrt waren?
Wirklich?
Oh ja, ja.
Habt ihr dann, warst du dann auch ganz vorne und warst du Kate oder war er Kate?
Jeder durfte mal.
Jeder durfte mal, oh wie schön. Ich wünschte, es gäbe ein Foto davon. Das
es gibt ist. Fotos.
Oh, das solltet ihr dann als Coverbild für euren Podcast eigentlich machen. Hin und weg.
Da würden das wir dann mehr Follower generieren, meinst
glaube
du?
Ich glaube schon. Ja, weil da Bilder mit Leuten drauf, die Leute lieben das.
Es war eine ganz legendäre Flusskreuzfahrt in China. Sven und ich auf dem Yangtze. 5 Tage im Regen. Einmal durch die 3 Stunden.
Und Nebel. Man konnte wirklich gar nichts sehen.
Oh, wie schade. Ich wollte schon sagen, Regen ist schön, aber Nebel, wenn man nichts sehen kann, dann
ging so.
Dann vielleicht hast du ja, dann hattet ihr Glück, dann musstet ihr euch gegenseitig nicht sehen, oder?
Leider Sven,
wo bist du?
Viel zu häufig.
Oh nein.
Alles hat es in sich. Teilt schon.
Ja, ja, Andi, sonst, ich wollte ja nicht immer, dass nur Andi den Sven angreift. Ich wollte auch mal zeigen, wie es sich anfühlt. Oder?
Ja. Greife ich Sven so viel an? Das gibt's ja gar nicht.
Nein, das hast du mich nur vorgewarnt. Ja, ich habe mir gedacht.
Du musst mal hören, wenn die Mikros aus sind, was der zu mir sagt. Ne?
Oh. Dann bin ich auch schon weg.
Sven, Frage 3, mal gucken, ob du die verstehst.
Eine Essensfrage. Vietnamesische Pho oder Königsberger Klopse?
Ja, immer Pho.
Ja?
Das ist immer das. Ja, weil nicht immer, aber halt in der Choice, ja, weil es einfach auch so ein bisschen zu Hause ist.
Ja, ja.
Obwohl, wenn du die Frage mit Spätzle gestellt hättest, etwas sehr bayerisch, allgäuerisches auch, dann wäre es schwierig gewesen, weil ich liebe beides. Ja, dann hätte ich mich nicht entscheiden können.
Wenn ich mir diese Frage so angucke, vielleicht, also du bist ja, kommst ja eigentlich aus einer Gastronomenfamilie, vielleicht mal so ein Fusion-Restaurant vor mit Königsberger Klopse, ne?
Nee, vielleicht nicht. Okay. Nein. Anni, bitte kein Gastronom werden,
mit
ja?
Mit Sardellen und roter Beete, ganz klassisch dann. In ich weiß nicht.
So, Frage 4. Ist das meine Frage?
Du bist dran, ja.
Oh ja.
Oh, ich weiß nicht.
So. Jetzt kannst du mal sehen, dass wir unsere Recherche gemacht haben. Also Alexander Wang oder Vera Wang?
Okay. Well, ich habe Alexander Wang mein Praktikum gemacht in New York. Aber wenn ich ein Hochzeitskleid von Vera Wang bekomme, dann bei ihr.
Ja.
Aber eigentlich keiner von beiden.
Okay. Ja. Ich muss nur kurz Sven.
Ich glaube, wir sollten es erklären, wer das ist, oder? Falls jemand Sven, nicht weiß.
Nur für Sven, das sind zwei Modedesigner.
Ja.
Zwei was?
Das sind zwei Modedesigner.
Ich weiß, ja. So viel habe ich dann auch in der Vorrecherche noch.
Nochmal schnell gegoogelt. Genau. Okay. Nicht verwandt übrigens.
Ich wette mit dir, dass Sven gerade auf Google ist.
Gerade so auf dem Handy. Okay.
Parallel googelt er das. Ja. Frage 5 ist deine, Sven.
Ja, für den Travel-Blog von dir. Paris oder Tokio?
Tokio. Ganz, einer meiner liebsten Städte. Liebe es, kann immer jedes Jahr zurückreisen und immer Neues entdecken. Paris ist schön. Keine Frage. Die Sprachbarriere habe ich auch dort, sowohl als auch. Aber ja. Nee, nichts geht über, in dem Vergleich über Tokio.
Siehst du, Andu, jetzt siehst du, dass ich doch eine gute Vorrecherche gemacht habe mit Tokio. Mhm. Und dass die zwei Fragen, die jetzt von mir sind, auch eigentlich sehr geschickt sind. Aber jetzt bist du dran.
Mhm. Und für deinen Fashion-Blog, Paris oder Tokio?
Tokio. Auch Tokio, weil es ist super spannend, die Mode ist ganz anders. Paris ist schick, also definitiv, keine Frage. Französischer Stil ist halt einfach wirklich, ist klassisch. Aber ich mag dann doch eher, also für mich, für meinen Stil, für meine Ästhetik, sowie meinen liebsten Designer und Co., Tokio. Definitiv. Okay. Mhm.
Ich überspringe mal die nächste Frage, die darf dann Andi wieder stellen, weil ich kann damit auch wieder nichts anfangen. Und ich mach mal Frage 8 und Andi dann bitte 7. Okay. Bunt oder weiß?
Naja, im Kleiderschrank oder wo? Also das muss man dann auch spezifizieren.
Es war so ein bisschen auf die Fashion,
Kleidung. Ja, ne?
Genau. Ja, es geht ein bisschen darauf ab.
Dann weiß, klassisch, schön, mag ich sehr. Unpraktisch, würde ich sagen, beim Essen. Und manchmal denke ich dann doch zu praktisch, aber ja. Ja. Doch lieber weiß.
Andi, hau einen raus.
Ich warte.
Also ich bin gespannt.
Die Frage kam auch von dir, oder? Hast du die nicht gesehen?
Nee, die kommt von dir, definitiv. Echt? Ja, ich übernehme keine Verantwortung dafür.
Okay, ich weiß
jetzt,
das nicht.
Jetzt, wo ich sie sehe, macht sie auch für mich nicht wirklich Sinn. Aber ich frage sie trotzdem.
Okay.
E-Roller kaufen oder E-Roller mieten?
E-Roller kaufen oder E-Roller mieten?
Ich weiß auch nicht. Ich
mit sowas muss ich arbeiten.
Also Alice findet die Frage doch nicht so doof. Guck, Sven.
Naja, weil in Berlin stehen schon ganz, ja, ich bin wirklich sprachlos. Aber ob das positiv oder negativ ist, who knows? Ja. Nein, also ich meine, in einer Stadt wie Berlin definitiv mieten, finde ich super, weil ich meine, ich fahre so selten E-Roller und dann warum einen kaufen, wenn einer vor der Tür steht?
Bist du schon E-Roller gefahren?
Nein. Deswegen, aber ich möchte gerne, ich fahre eh sehr selten in Berlin, einfach weil ich nicht mich da in den Verkehr tummeln möchte, aber wenn jemand mich fahren möchte, immer gerne.
Bist du schon E-Roller gefahren, Sven?
Ja. Mhm. In der Anfangsphase, wo es die dann hier alle gab, dann haben mir meine Mitarbeiterinnen immer gesagt, so, musst du auch mal probieren, ist total spaßig. Und dann habe ich mich, glaube ich, 3-4 Mal draufgestellt. Aber zur Arbeit, ich fahre mit dem Fahrrad. Dann
gibt
doch
es lieber Videos von dir auf dem E-Roller? Gibt es Videos von dir auf dem E-Roller?
Ich glaube nicht. Und das ist auch gut so.
Noch nicht. Noch nicht.
Okay, die nächste Frage.
Wir hätten E-Roller mitnehmen sollen auf dieses Kreuzfahrtschiff in China. Ich glaube, wir hätten viel mehr Spaß gehabt, als wir ihn da hatten.
Ach, wir hätten noch Spaß, oder?
Oh. Das könnte jetzt später. Oh je, da möchte ich mich nicht einmischen.
Ich war ein bisschen enttäuscht.
Das war die schönste Reise zur nächsten Frage. Schnell zur nächsten Frage. Ben? Berliner Kindle oder Long Island Iced Tea?
Berliner Kindle. Ja, love it. Ist Berlin im Herzen.
Die letzte Frage. Hin oder weg? Also Heimaturlaub oder Fernreise?
Fernreise. Heimat hatte ich so lange. Ich meine, Heimat ist immer da. Das ist, glaube ich, das Ding mit Heimat. Es ist immer da und ich muss weg. Definitiv weg.
Und wenn jetzt alle Grenzen offen wären, morgen, wohin wird's gehen als erstes?
Oh,
du dürftest dir was aussuchen.
Oh Gott, oh nein. Dann erstmal Kontinent Asien und dann mache ich da alles.
Einmal rum.
Ja, genau. Ich brauche mal wieder geiles japanisches Essen und vietnamesisches Essen und chinesisches, alles. Dann, ja, erstmal in die Richtung. Oder nach Mexiko. Oh, ja, jetzt gibt's zu viele Optionen.
Hoffentlich geht das bald alles wieder.
Ja.
Früher oder später schätze ich ja, von daher. Läuft uns hoffentlich nicht weg.
Wir werden sehen. Es war auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, unseren Zuhörern auch, dass du uns so ein bisschen Einblick in die Reiseblogger und in Anführungsstrichen Influencer-Welt gegeben hast. Ich hoffe, wir können es mit dir nochmal machen, wenn das Reisen wieder geht und du uns berichten kannst von deinen ersten Reisen
dieser
Post-Corona, Post-Covid-19-Zeit. Wir müssen jetzt hier auch mal runterhetzen, denn ich habe gleich dann mit Sven mal ein Hühnchen zu rupfen.
Oh, okay, dann.
Das müssen wir wirklich gleich mal besprechen.
Dann bedanke ich mich weg, ne? Und ich lock mich direkt aus.
Termine, ja,
ich muss also, auch weg. Sorry. Also ich glaube, Sven kann nicht weg, ich aber schon. Also.
Davon willst du nicht Zeugin werden.
Nee, danke.
Nein, warte, ganz kurz noch. Wo bist du denn zu finden? Du darfst jetzt noch mal ganz kurz Werbung machen für die, die dich.
Wie heißt dein Blog oder deine Kanäle?
Okay, also. Mein Blog heißt iheartalice.com und auf Instagram findet man mich unter Alice M. Wynn. Mein ganzen Namen wird das vielleicht ein bisschen schwierig, aber man kann auch einfach Alice Blogger Berlin googeln. Auch ganz einfach. Eigentlich, hier bin ich. Ich laufe nicht weg.
Und du bist doch auf YouTube, ne? Mit deinem Bunbau.
Oh, ja. Oh, Entschuldigung. Das habe ich gut. Du hast deine Recherche gemacht. Ja, ich bin auch auf YouTube mit meinem Bunbau-Channel, wo ich öfters Reisevideos hochlade und vielleicht auch mal andere Projekte demnächst. Wer weiß.
Oh, das klingt spannend. Das klingt spannend. Wirst du dann uns wahrscheinlich in Part 2 erzählen, oder?
Ja, definitiv. Ja. Ich warte auf die Einladung.
Wenn ihr Fragen, Vorschläge, Anmerkungen habt, könnt ihr uns schreiben. Unser Instagram-Kanal lautet Hin und Weg Podcast. Das ist hin unterstrich und unterstrich weg unterstrich Podcast. Ganz einfach. Wir freuen uns auf eure Anschreiben, auf eure Hörerbriefe. Wenn ihr Fragen an Alice habt, können wir euch auch gerne weiterleiten. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jan.
Jawohl. Und liebe Alice, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht und ja, wir freuen uns auf Part 2.
Freue mich auch. Danke.
Vielen lieben Dank, Alice. Danke dir. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.